sich mit dem Wochenspruch für die neue Woche zu diesem vierten Sonntag der Passionszeit. Der Menschensohn Christus ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Seien Sie alle miteinander ganz herzlich willkommen in diesem Gottesdienst am heutigen Sonntag. Und unser herzlicher Gruß gilt den Angehörigen von Herbert Gilbert und von Irmgard Zörp, die in diesen Tagen Abschied nehmen mussten und Abschied nehmen müssen von einem lieben Angehörigen. Gott segne Sie, Gott gebe Ihnen, euch seinen Frieden. Und wir wollen Sie alle nachher auch in das Gebet der Gemeinde mit einschließen. Gebe uns Gott einen gesegneten Sonntag. Ich danke Elena und sage das gleich, weil du willst es eh nicht hören, dass sie diesen Gottesdienst musikalisch begleitet. Gut, dass wir zusammen sind und Christus sagt zu, da wo zwei oder drei oder ein paar mehr in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich lade Sie ein, dass wir ein erstes Lied miteinander singen, das Lied Nummer 441, die Strophen 1 bis 5. 441 und wir singen es nach der Melodie des Liedes, das im Gesangbuch davor steht. Die bekanntere Melodie am Morgen ist ganz frisch und neu. Wir singen 441, 1 bis 5 und das ist unser erstes Gebet an diesem Sonntag. Du höchstes Licht, du ewiger Schein, du Gott und treuer Herr mein. Von dir der Gnadenglanz ausgeht und leuchtet schön so früh wie spät. Und dann fangen wir an, über diesen Gott nachzudenken, den wir in diesem Gottesdienst begegnen wollen. Singen wir gemeinsam. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und der Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander und im Wechsel ein etwas längeres Psalmgebet sprechen. Der Wochenpsalm zum Sonntag Judika ist Psalm 43 unter der Nummer 723. Judika, die Aufforderung an Gott: Setze mich ins Recht, schaffe du mir Recht. Diese Verszeile hat dem Sonntag ihren Namen gegeben. Aber Psalm 43 für sich zu sprechen, das ist so, wenn Sie von einem Film nur die letzte halbe Stunde sehen und den Anfang nicht kennen. Der gehört mit Psalm 42 zusammen. Sie haben einen gemeinsamen Kehrvers. Und er nimmt uns mit hinein in das Gebet eines bedrängten Menschen, der sich fragt: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hier schüttet ein Mensch, der unter die Räder gekommen ist, seinem Gott sein Herz aus. Und wir wollen dieses Gebet zu unserem machen und im Wechsel Psalm 42 und 43 miteinander betend lesen. Den Bildern nachspüren, die der Beter gebraucht. Und an der einen oder anderen Stelle vielleicht merken, auch wenn die Worte alt klingen, das bin ich, der dir zu Wort kommt. Ich möchte Sie bitten, die eingerückten Verse jeweils gerne laut und klar mit mir zu lesen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
Meine Tränen sind mein Schweiß an deiner Hand, weil mein Gedächtnis zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?
Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Am Tag ist der Herr seine Güte, und es macht sich die
Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängen?
Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und wenn sie täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott?
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Du bist der Gott meiner Stärke, warum hast du mich verschont?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lass uns den Herrn anbeten. Treten, erkennen wir, dass wir Bedürftige sind, dass wir schwach sind, schuldig, dass wir all das mitbringen, was wir nicht alleine bewältigen können. Und so ist es gut, dass wir ihm das bekennen. Wir beten: Herr, wir treten in deine Gegenwart halten wir unsere Schwachheit hin. Alles, was schiefgelaufen ist in den letzten Tagen, alles, was nicht gelungen ist, alles Denken und Reden und Handeln, das dir nicht gefallen hat. Und auch die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Wir bekennen dir, Gott, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Und wir bitten, dass du dich über uns erbarmst. Herr, erbarm dich über uns.
Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herre Gott, erbarme dich.
Gottes Wort sagt uns zu, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht. Dass er uns nicht abweist, sondern einlädt und uns seine Vergebung zusagt. Und so hört das Wort von Gottes Freundlichkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Ehre sei Gott in der Höhe.
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir kommen in diesen Gottesdienst. Und es ist gut, dass du weißt, was jeder und jeden bewegt, was wir mitbringen. Die Sorgen, die wir uns machen, die Schwachheit, die wir empfinden, das Gefühl der Hilflosigkeit, vielleicht auch das Gefühl der Langeweile, das Gefühl der Überforderung. All das, was uns anstrengt, was uns herausfordert, aber auch das, was uns freut und glücklich sein lässt. Herr, es ist gut zu hören, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Und für diesen Moment halten wir uns dir hin, strecken uns nach dir aus und bitten, dass du dich unserer annimmst. Herr, hilf du uns auf. Bring du unser Leben zurecht und richte uns neu aus. Gib uns die Stärke, die Kraft, den guten Rat, die Hilfe, die wir brauchen. Lass du uns sichere Schritte finden. Lass du uns gute Wege finden. Und wir danken dir, Herr, dass du uns nicht verlässt und nicht versäumst. Wir danken, dass du deine Arme weit ausbreitest und dass bei dir genug Hilfe ist für alle unsere Not. Und so gib uns ein Wort für unser Herz und dein Herz für dein Wort. Gib, dass wir nicht unangesprochen aus diesem Gottesdienst herausgehen. Herr, und da, wo an diesem Tag deine Gemeinde zusammenkommt, da lass du dein Wort laufen. Und da, wo unsere Brüder und Schwestern in Bedrängnis zusammenkommen, weil sich deine Gemeinde nicht in Freiheit und Frieden versammeln kann, da bitten wir, dass du den Bösen wehrst und dass du Glauben hilfst zu halten und dass du deine Gemeinde bewahrst. Wir danken, Herr, in diesen Passionstagen, dass wir zugehen dürfen auf das Fest. Uns immer wieder neu vor Augen halten dürfen, das gilt, was wir gehört haben. Du bist gekommen, ein Lösegeld zu geben für viele, für uns. Und so setzt du uns diesen Gottesdienst zum Segen. Wir danken für deine Gegenwart. Amen. Ich vergesse das immer. Da gibt es ein Wort, auf das die Elena wartet, und dann habe ich schon Amen gesagt. Nehmen wir es, dass wir Amen gesagt haben. Wir feiern Gottesdienst. Und um das noch einmal zu besingen, singen wir gemeinsam das Lied Nummer 155. Alle vier Strophen. 155. Herr Jesus Christ, dich zu uns wendet. Das brauchen wir. Und das tut er. Er wendet sich nicht ab. Er wendet sich uns zu. Immer und immer wieder. 155.
dass uns sein Abwert wohl bekannt ist. Wir singen mit Gottes Heer, heilig, heilig ist Gott der Herr, und schauen dich von Angesicht in ewiger Freud und selgem Licht. Er sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Ton, der heiligen Dreifaltigkeit sei.
Als Schriftlesung zum heutigen Sonntag hören wir einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, bei dem zwei Jünger nicht wirklich gut wegkommen. Ich bin im Schwäbischen groß geworden und da gibt es den Begriff der Ehrenkäsigkeit. Wenn jemand also unbedingt was vom Ruhm abhaben will und sich wichtig machen will. Und so geht die Geschichte los. Und unser Herr Jesus Christus wird den ganzen den Stecker ziehen und sagen, nein, im Reich Gottes geht es um etwas anderes. Wir hören einen Abschnitt aus Markus 10, in der Lutherbibel überschrieben mit vom Herrschen und vom Dienen. Da gingen zu ihm, zu Christus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Christus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 anderen Jünger hörten, da wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Und da rief Jesus sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Ein sehr wahres Wort auch in diesen Tagen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch bitte nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Herr, lass unsere Füße sichere Tritte tun. Dein Wort geleite uns auf unseren Wegen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Amen. Gottes Wort spricht uns an. Und es ist im Gottesdienst Platz für das Bekenntnis unseres Glaubens als Antwort auf dieses Wort. Ich lade Sie ein, aufzustehen, und wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen, und ich lade Sie ein, wahrzunehmen, wer neben mir, hinter mir, vor mir steht, teilt dieses Bekenntnis. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Es ist Passionszeit. Und Passionszeit ist kirchenmusikalisch nicht ganz einfach. Die Passionslieder sehen sich nicht so einfach und fröhlich weg wie manche anderen Lieder im Kirchenjahr. Und trotzdem wollen wir uns dem stellen und miteinander vom Lied Nummer 81 die ersten vier Strophen miteinander singen. Das Ganze schaffen wir leider heute nicht. 81, 1 bis 4. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? Wir denken nach in diesen Passionstagen über Christus und seinen Weg. Und in Strophe 4 singen wir, wie wunderbarlich ist doch diese Strafe, der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte für seine Knechte. 81, 1 bis 4.
Hören wir den Abschnitt aus dem Markus-Evangelium,
der der Predigt zugrunde liegen soll, Markus 14, Vers 3. Als er in Bethanien war, ja, Christus, als Jesus in Bethanien war, in dem Haus Simons, des Aussätzigen, während er zu Tisch lag, da kam eine Frau, die hatte ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Narbe. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Und wozu diese Verschwendung des Salböls? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie, das sind die Jünger, die da drumherum sitzen, sie fuhren die Frau an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diesen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesagt. Und wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, wird von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Das, wozu der letzte Vers aufruft, das wollen wir heute tun. Wir reden heute hier in diesem Gottesdienst von dieser Frau, die Jesus gesalbt hat, zu ihrem Gedächtnis. Wir befinden uns also mit dieser Geschichte in den Tagen vor Karfreitag und Ostern. Es ist nicht genau klar, wann dieses Ereignis stattgefunden hat. Die Evangelisten Matthäus und Markus packen es in ihrer Chronologie in die Karwoche, in die Tage unmittelbar vor Ostern. Nach dem Johannesevangelium findet dieses Ereignis noch vor dem Einzug in Jerusalem statt. Und im Parallelbericht des Johannes hat die in unserem Predigtext namenlose Frau einen Namen. Dort ist es Maria, die Schwester der Martha und des Lazarus. Ich möchte den Text so nehmen, wie wir ihn hier vorfinden bei Markus, eingebettet in die Osterereignisse. Schauen wir uns das genauer an. Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Die Tempelreinigung hat stattgefunden. Jesus hat einige theologische Streitgespräche geführt mit den Repräsentanten verschiedener religiöser Gruppen. Er hat diskutiert über die Frage der Auferstehung, über die Frage, wer er ist. Und Jesus hat eine Rede beendet über die letzten Dinge. Wie wird das sein, wenn er wiederkommt? Und wie lebt man auf diesen Tag zu? Die Reaktion der Hohenpriester und Schriftgelehrten damals in Jerusalem: dieser Jesus muss weg. Wir wollen mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben. Lasst uns zusehen, dass wir ihn töten. Sie lehnen Christus ab. Wir akzeptieren nicht, sagen sie, dass er der Retter, der Messias, der Erlöser, der Christus ist. Wir wollen ihn nicht. Und an dieser Stelle im Evangelium packt jetzt Markus den Bericht von der Salbung in Bethanien. Was für ein Kontrast. Die einen lehnen Jesus ab und wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und unmittelbar nach unserer Geschichte wird sich Judas auf den Weg machen, den Hohenpriestern das Angebot zu machen, Jesus zu verraten. Der Text wird gerahmt von der Ablehnung Jesu. Die einen lehnen ihn ab, der andere verrät ihn. Und in diesem Text haben wir die Geschichte einer Frau, die Jesus ihre Liebe erweist. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. So wie Markus diese Ereignisse anordnet, wo findest du dich in diesem Text? Wenn du das hörst, diese Geschichte von der Liebe zu Christus und der Ablehnung Jesu, wo stehst du? Betrachten wir die Geschichte und spüren wir ihr nach. Erstens, die Salbung selbst. Ich lese noch einmal ab Vers 3. Als er in Bethanien war, in dem Haus Simons des Aussätzigen, kam er zu Tisch, am Lager zu Tisch, und eine Frau trat heran, ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Narbe. Das zerbrach sie und gieß es auf sein Haupt. Jesus ist mal wieder bei den Schwachen, im Haus Simons des Aussätzigen. Er ist dort, er liegt zu Tisch und eine Frau tritt herzu. Sie nimmt eine Flasche mit Salböl. Man weiß, dass ein Denar ungefähr ein Tageslohn ist. 300 Denare, das heißt, wenn man den Sabbat einhält, ungefähr der Gegenwert eines Jahreslohns eines Arbeiters. Sie zerbricht die Flasche und salbt Jesus. War das ihre Kapitalanlage, ihr Festgeld, ihre Altersvorsorge? Dass sie jetzt hernimmt und sagt, ich möchte Jesus ehren. Das, was ich habe, möchte ich einsetzen, um ihn zu ehren. Wir wissen nicht einmal, was diese Frau sich gedacht hat. Über ihre Motivation wird gar nichts gesagt. Wir wissen nicht, ob Jesus etwas für sie getan hat. Vergebung der Schuld oder Heilung? Hat er ihr Zukunft und Hoffnung und Perspektive eröffnet? Hat er sie aus einer Not gerettet? Wir können hier nur von dieser Zeichenhandlung hören und versuchen, sie zu verstehen. Es gibt mehrere Deutungen. Jesus selbst wird nachher auch deuten. Aber fragen wir doch zuerst, was diese Frau ausdrücken will damit, dass sie Jesus salbt. Ich erweise Jesus die Ehre. Ich zeige Jesus meine Liebe. Ich möchte meinen Dank ausdrücken. Ich opfere etwas für den, der sich für mich opfert. Ich möchte mich diesem Jesus hingeben und bringe das zum Ausdruck, indem ich mein Kostbarstes an ihn verschwende. Im Alten Testament werden Könige und Propheten zur Einsetzung in ihr Amt gesalbt. Das klingt hier auch mit. Ich erkenne seinen Anspruch, der König zu sein, der Nachfolger Davids, der Herrscher. Ich erkenne seinen Anspruch an, der Messias zu sein. Ich sehe in Jesus anderes als die, die ihn töten wollen. Ich sehe in ihm nicht eine Bedrohung, sondern meinen Erlöser, meinen Retter, meinen Befreier. Und das möchte ich ausdrücken, das möchte ich anerkennen. Was gebe ich Jesus an Kraft, an Lebenszeit, an Liebe und an Besitz? Das, was ich übrig habe, das, was ich entbehren kann, den Rest, den ich selbst nicht brauche? Oder wie die Frau alles ohne Vorbehalte, ohne Zurückhaltung und vielleicht sogar so richtig hemmungslos. Jesus hat nichts von dieser Frau gefordert. Sie kommt einfach und tut es. Und auf den ersten Blick ist das, was sie da tut, gar nichts Sinnvolles. Es ist nur ein Ausdruck von tiefer Liebe, von Zuneigung, von Dankbarkeit und Hingabe. Aber was sollten jetzt die Leute denken, wenn ich mir diese Frau zum Vorbild nehmen würde? Würden sie nicht das gleiche denken wie damals? So eine Verschwendung, ist der blöd und wie kann der nur? Und ein bisschen weniger tut es doch auch. Und das ist mir zu fromm und Jesus will das sicher nicht. Genau das denken die Leute damals. Als sie das gesehen haben, dass jemand Jesus sehr verschwenderisch liebt. Dann zweitens die Reaktion der Jünger. Ab Vers 4. Es waren einige bei sich selbst unwillig. Wozu diese Verschwendung des Salböls? Dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren die Frau an. Was für eine Verschwendung, sagen die Jünger. Jetzt übertreibt sie es mit der Liebe zu Jesus. Das ist ja wohl zu viel Hingabe. Das ist ja wohl ein bisschen zu viel Frömmigkeit. Warum reagieren die immer so? Wirklich nur wegen der Verschwendung? Ist ja nicht ihr Geld. Ich denke, es steckt etwas mehr dahinter. Getroffene Hunde bellen, sagt unser Sprichwort. Da gehen diese Jünger jahrelang mit Jesus. Machen Erfahrung um Erfahrung, werden getröstet, gelehrt, ermutigt, empfangen den Heiligen Geist, erleben, was Jesus tut. Und sie haben so wenig verstanden. Sie kennen alle die Geschichte vom verlorenen Sohn oder den zwei verlorenen Söhnen. Der Ältere ist zu Hause, der andere landet bei den Schweinen. Der Ältere versteht nicht, was für ein Vorrecht, ein Glück er hat, immer und beständig im Haus seines Vaters leben zu dürfen. Und als der Bruder zurückkommt, macht er den auch noch blöder. Ich glaube, hier ist das Motiv ähnlich. Die Frau wird blöd angemacht, angefahren. Warum? weil sie die anderen, die drumherum sitzen, mit ihrer eigenen Haltung konfrontiert. Versuchen wir mal, die Jünger zu verstehen, die da sehen, dass eine Frau diesem Jesus hemmungslos ihre Liebe zeigt. Jesus sagt, ich mag dich, ich möchte dir eine Freude machen und ich bin dir dankbar, dass es dich gibt. Wer tut sie da nicht? Versuchen wir, die Reaktion der Jünger zu verstehen. Vielleicht fanden sie das Verhalten der Frau peinlich. Fremdschämen nennt man das. Wie kann die nur so hingebungsvoll tun? Ist das echt? Vielleicht sind sie ärgerlich, weil sie sich eingestehen müssen, hier hat jemand etwas, das ich haben könnte. Eine tiefe Liebe zu Christus. Und ich habe sie nicht. Deswegen ärgere ich mich über sie. Vielleicht sind die Jünger ärgerlich, weil sie sich eingestehen müssen, hier hat ein anderer etwas verstanden, etwas geblickt, etwas begriffen. Und ich nicht. Vielleicht sind sie sich ärgerlich, weil sie sich eingestehen müssen, hier lebt eine ihren Glauben, ihre Jesus-Beziehung. Und vielleicht sind sie ärgerlich, weil sie neidisch sind. So eine Liebe zu Christus, die bereit ist, sich einzusetzen, sich hinzugeben, keine Rücksicht zu nehmen, so eine hemmungslose Liebe, die hat schon was. Und vielleicht hätte ich die auch gern. Sie alle, die Sie hier sitzen, mich eingeschlossen, haben wir schon mal jemanden für sein Ich-hab-Jesus-so-lieb-Verhalten im Schillen oder laut kritisiert? Jemanden schon mal verächtlich angeguckt, einfach weil er fromm sein möchte und seinen Jesus lieb hat? Was müssen die zu sehen aufstehen? Was müssen die ihre Hände heben? Was müssen die zweimal in Gottesdienst gehen? Was müssen die denken, sie wären was Besseres? Was müssen die so fromm tun? Warum müssen die denken, sie wären heiliger als ich? Wenn solche Gedanken hochkommen, lassen wir sie zu, bitte als Anfrage an uns selbst. Aber weisen wir ab, wenn sie uns dazu bringen, dass wir uns über den anderen erheben. Diese Frau hat Jesus ja nicht exklusiv. Jesus ist für alle da. Es hindert mich nichts daran, Jesus nachzufolgen und ihn zu lieben und ihm das auch zu zeigen. Und ich darf das auch verschwenderisch tun. Ich bin eingeladen dazu. Ein drittes, die Reaktion Jesu. Der findet nämlich gut, was die Frau macht. Jesus spricht, was sie? Was macht ihr dir Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesagt. Wenn wir diese Reaktion Jesu anschauen, dann müssen wir vier Dinge benennen. Also wir sind im dritten Punkt, Reaktion Jesu, vier Unterpunkte, ist nicht ganz einfach, aber ich will versuchen, sie da mitzunehmen. Das erste, Jesus sagt, lasst sie, was macht ihr ihr Mühe, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Er ergreift Partei, lasst sie in Ruhe, bedrückt sie nicht, bedrängt sie nicht. Zwingt sie vor allem nicht, sich euch anzupassen, so zu sein wie ihr. Das, was sie getan hat, ist gut. Das ist sehr eindeutig, was Jesus hier sagt, man darf etwas für Jesus tun. Man darf Jesus Gutes tun, man darf seiner Liebe, seiner Hingabe, seiner Dankbarkeit, seinem Glauben einen Ausdruck geben. Jesus ermutigt dazu. Die Liebe, die muss Gestalt bekommen. Wenn ich einem Menschen nicht zeige, dass ich ihn liebe, dann stimmt doch was nicht an der Beziehung. Und wenn ich Christus habe und ihn liebe, will ich doch, dass diese Beziehung Gestalt gewinnt. Und sie darf Gestalt bekommen. So wie es eben jeder kann und möchte. Das, was diese Frau getan hat, dient uns zum Vorbild. Und Jesus sagt, lasst sie so machen, wie sie es kann und möchte. Das zweite, was Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Seht ihr, sagt Jesus, spielt nicht das eine gegen das andere aus. Spielt nicht die Liebe zu mir gegen die Not der Welt aus. Es geht nicht um einen Gegensatz. Entweder Jesus lieben oder die Not der Welt lieben. Wir denken das ja manchmal. Die einen sind aktiv, helfen und in aller Welt besuchen Kranke, Touristen, Trauernde und die anderen sitzen still mit ihrem Jesus in der Ecke. Nein, sagt Jesus, fangt nicht erst an, mich zu lieben, wenn ihr alle Probleme der Welt gelöst habt.
Arme habt ihr immer bei euch.
Ihr könnt nicht anfangen, mich zu lieben, wenn alle Probleme der Welt gelöst sind. Schiebt die ach so wichtige Aufgabe nicht vor und denkt nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere. Beides gibt der Liebe zu mir Ausdruck, in der Gemeinschaft mit mir und im Lindern der Not der Welt. Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Schiebt's nicht auf, mich zu lieben. Ein drittes, was er sagt, sie hat getan, was sie konnte. Das ist der tröstlichste Satz des ganzen Textes. Jesus sagt nämlich nicht zu dieser Frau, boah, ich hätte noch ein bisschen mehr erwartet. Und er sagt auch nicht, boah, das kannst du doch ein bisschen besser. Jesus sieht sie und sagt, sie macht das, was sie kann. Er fordert nicht mehr zu tun, als das, wozu sie in der Lage ist. Seine Bewertung zählt. Die Bewertung der Jünger wird weggewischt. Die Jünger sagen, das hätte sie auch anders machen können. Und wie oft denken wir das bei unseren Geschwistern in Christus? Das können der oder die auch anders machen. Jesu Bewertung zählt. Die Bewertung der Jünger wird weggewischt. Sie haben gesagt, man hätte das anders machen können. Besser, schlauer, toller, klüger. Nein, sagt Jesus, sie hat das getan, was sie kann. Und das, was geht. Und das ist genau richtig und Jesus sagt Dankeschön. Er sagt nochmal, nicht, dass er dich mehr erwartet. Er sagt aber auch nicht, ach, so viel hätte es nicht sein müssen. Er sagt, ich freue mich über dich. Und die Frage geht uns, was kannst du und dann tust. Und was kannst du nicht? Keiner sagt, dass du es dann trotzdem tun musst. Jesus überfordert nicht. Und das vierte, was er sagt, der hat im Voraus meine Leib zum Begräbnis gesagt. Und nun deutet Jesus das, was die Frau tut, doch noch. Er gibt eine theologische Erklärung. Wir sind ja in so einer kleinen, intimen Geschichte, die da hinter verschlossenen Türen stattfindet. Aber es geht auf Karfreitag zu. Und Jesus selbst hat das nicht aus den Augen verloren. Er zieht sich nicht zurück und denkt, na, ich blende das, was mir bevorsteht, aus. Jesus hat nicht aus den Augen verloren, dass er auf seinen Tod zugeht. Die Gegner, ich habe es am Anfang beschrieben, die planen seinen Tod. Und es wird ein schneller Tod sein. Das Begräbnis wird in aller Eile stattfinden müssen, die Salbung erst verspätet am Ostermorgen. Aber hier, sagt Jesus, findet meine Salbung in einem würdigen Rahmen statt. Bei der Frau, die mir dieses Salböl über den Kopf gibt. Die Gegner planen den Tod. Und hier findet schon die Salbung statt. Die Geschichte, die hier abläuft, das wird deutlich, ist kein Unfall der Geschichte, keine Panne Gottes. Sondern Gott hat die Handlung, die hier abläuft, in der Hand. Jesus weiß um die Notwendigkeit seines Todes und er sagt, lasst es geschehen. Und ein letzter kleiner Punkt. Zum Schluss und viertens. Das Beispiel für alle Welt und für alle Zeit. Letzter Vers unseres Textes. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass sie in der Welt von ihm zeugen sollen und zeugen werden. Das Evangelium muss gepredigt werden in aller Welt. Auch im April 2025 und in Zillen. Und der Verkündigungsauftrag, den Jesus seiner Gemeinde gibt, beinhaltet, die Ereignisse des Lebens Jesu zu erzählen und weiterzugeben und davon zu berichten, was er getan hat. Davon zu reden. Und die Predigt von Christus muss das Leben Jesu mit einschließen. Es muss erzählt werden von den Begegnungen, die Jesus mit den Menschen hatte. Die Begegnungen, die uns berichtet sind. Und die Salbung in Bethanien durch die bei Markus namenlose Frau ist Teil dessen, was von Christus gesagt werden muss. Insofern sind wir alle heute Morgen unserem Auftrag nachgekommen.
erinnern wir uns an sie. Sie hat mehr geblickt, mehr verstanden als all die anderen Jünger, die dabei waren. Wir müssen von ihr lernen. Lernen wir von ihrem Beispiel. Lassen wir uns einladen, unsere Beziehung zu diesem Jesus zu leben. Wie schwierig das auch sein mag. Und es kann ja sein, dass wir an diesen Jesus nochmal neu ran müssen, weil wir uns irgendwie auseinandergelebt haben, weil wir uns fremd geworden sind. Und ich sage, ich muss da nochmal ran und zu diesem Christus wieder hin. Lassen wir uns einladen, von der Frau unsere Beziehung zu Jesus zu lieben und unserer Liebe zu ihm auch einen Ausdruck, eine Gestalt zu geben. Und hüten wir uns davor, andere zu beurteilen, indem wie sie das machen. Und dann bleibt der Auftrag, kümmern wir uns um die Armen. Die sind nämlich immer noch bei uns. Sehen wir die Menschen um uns her in ihrer Bedürftigkeit. Und schieben wir nicht die Liebe zu Jesus vor, dass wir dann einem anderen nicht helfen, wo er es braucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre eure, unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich lade ein, dass wir ein Lied miteinander singen, das ein bisschen dieser Frau noch einmal nachspürt, das Ostern in den Blick nimmt und gleichzeitig die Frage stellt, was ist mit mir? Lied Nummer 93, das Lied Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. 93, 1 bis 4.
Ich darf die Gemeinde bitten, aufzustehen. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Gott, dem allmächtigen Vater, hat es gefallen, zwei Menschen aus diesem Leben abzuberufen. Wir nennen es, wir beklagen und betrauern es und wir halten es Gott hin. Herbert Gilbert ist am Samstag, dem 15. März, im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Trauerfeier hat am Dienstag, dem 25. März, stattgefunden. Und die Gemeinde hörte auf das Wort aus Johannes 14. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir befehlen ihn in Gottes Hand. Und Irmgard Zorb, geborene Altenheimer, ist am Samstag, den 22. März, im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie wurde bestattet am Montag, dem 31. März. Die Gemeinde hörte auf das Wort aus Psalm 121. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Auch sie befehlen wir in die Hand Gottes. Wir wollen die Angehörigen, die Trauernden, die Freunde, Bekannten und Nachbarn in unser Gebet mit einschließen. Und wir wollen gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, der du in Christus den Tod die Macht genommen hast. Es hat dir gefallen, zwei Menschen aus diesem Leben abzuberufen. Wir befehlen Herbert Gilbert und Irmgard Zorb in deine Hand. Du wirst sie auferwecken an deinem Tag. Herr, aber wir sind hier, die Angehörigen, die den Verlust betrauern, die diesen lieben Menschen hinterherklagen, hinterher trauern, hinterherdenken. Wir sind hier mit den Fragen, die wir uns stellen. Was wird und wie geht es weiter und was kommt? Wir sind hier als Gemeinde, die einmal mehr zwei Menschen aus der eigenen Mitte heraus bestattet hat. Und jede und jeder ist hier auch mit dem Wissen um die eigene Sterblichkeit und den eigenen Tod. Herr, wir stehen vor dir, strecken uns nach dir aus und bitten um deinen Trost und um deine Hilfe, um deine Erbarmen und um neue Hoffnung. Herr, das ist mein Gebet für die Angehörigen von Herbert Gilbert und von Irmgard Zorb, dass du ihnen beistehst in diesen Tagen, dass sie Trost finden, dass sie Ruhe finden, dass sie den guten Rat bekommen, den sie brauchen und den sie sich erhoffen und dass du weiter gute Wege weist. Herr, all die Dinge müssen geordnet werden. Die Trauer braucht ihren Raum, das Reden und das Schweigen, das Stillsein und das Klagen und das neuen Mut finden. Danke, dass du dich nicht entziehst. Danke, dass du bleibst. Wir bitten um deinen Segen und um deine Hilfe. Herr, wir bitten für uns, die wir es hören und die wir wissen, dass es auch in unserem Leben immer wieder einen Eintritt des Todes gibt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir immer und immer wieder neu klug werden. Jeder für sich und wir als Gemeinde. Bring uns voran. Herr, aber dann wollen wir Fürbitte halten. Für uns selbst, für dieses Dorf, dieses Land und diese Welt. Du weißt um all die Verwirrung, all die Fragen, all die Mutlosigkeit, all das Ringen um gute Wege und dann doch um die Hilflosigkeit an so vielen Stellen. Wir wollen bitten, Herr, dass du Dinge zum Guten wendest, dass du den Bösen wehrst, dass du den Mächtigen da, wo sie zur Gewalt schreiten wollen, in den Arm fällst. Wir wollen bitten, Herr, dass du ein Ende machst mit Not und Geschrei, mit Elend und Leid und Tod. Und da, wo wir etwas tun können, den Armen, die wir bei uns haben, zur Hilfe kommen, da weisest du uns. Herr, für die Tage, die vor uns liegen, bitten wir, erquicke du die Müden, richte du die Gefallenen auf, bring du die zurecht, die in die Irre gehen. Schenke den Kranken deine Hilfe, den Mutlosen neue Hoffnung und den Sterbenden dein Heil. Und wir bitten, dass wir dir in allen Dingen folgen, dass wir dir vertrauen, dich lieben, dir glauben. Und wir danken, Herr, dir, dass du uns nicht verlassen wirst. Herr, du treuer Gott. Amen. Und wir beten gemeinsam, wie Christus der Herr es uns gelehrt hat, miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie noch einmal Platz zu nehmen. Es ist ein bisschen etwas anzukündigen. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr ist hier Gottesdienst mit Feier der goldenen Konfirmation. Mindestens Pfarrer Hosbach wird diesen Gottesdienst halten. 10 Uhr hier in der Kirche. Am morgigen Montagabend ist neue Zeit, 20 Uhr, der Bibelgesprächskreis im evangelischen Gemeindehaus. Am Mittwoch trifft sich um 9.30 Uhr der Miniclub im Untergeschoss des evangelischen Gemeindehauses. Um 14.30 Uhr ist am Mittwoch der Seniorentreff im evangelischen Gemeindehaus. Und um 18.30 Uhr probt der Kirchenchor im Gemeindehaus. Die Kollekte des letzten Sonntags betrug 145 Euro. Die heutige Kollekte, eine zweigeteilte, die erste ist bestimmt für Brasilien. Ah, jetzt habe ich es, okay. Entschuldigung, war mal mein Fehler. Die erste Kollekte ist bestimmt für ein kirchliches Projekt in Brasilien. Und die zweite Kollekte ist bestimmt für Brot für die Welt. Und sie soll heute sein für die Erdbebenhilfe. Ein kleiner Versuch, die Folgen des großen Erdbebens in Myanmar und in Thailand zu bewältigen. Gott segne Geber und Gaben. Und dann ist noch eine Sache abzukündigen, die heute Nachmittag stattfindet, wenn Sie nichts vorhaben. Es gibt in der Petruskirche in Gießen um 17 Uhr heute eine Aufführung von Bachs Matthäus-Passion. Das ist ein 3-Stunden-Ding, aber wenn Sie sich's gönnen wollen, dann herzliche Einladung und es gibt am Ausgang. Nein, auf dem Aufsteller vor der Kirche finden Sie diesen Flyer auch in groß, wenn Sie nähere Informationen dazu brauchen. Herzliche Einladung heute Nachmittag, 17 Uhr, in der Petruskirche in Gießen. Das waren die Ankündigungen. Ich darf Sie bitten, zum Segen noch einmal aufzustehen und sich dann zum Nachspiel noch einmal kurz zu setzen. Empfang den Segen, den der Herr auf sein Volk zu legen befohlen und verheißen hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.